Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Willkommen zurück in unserem Podcast Einfach unterrichten des Friedrich Verlags. Auch heute wollen wir den neuesten Stand der Biologiefachdidaktik anhand von 5 spannenden Thesen erörtern. Diesmal zum Themengebiet der Ungewissheit. Ich bin wieder eure Moderatorin Christina Wurst vom Institut für Digitales Lernen. Ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Meine Gesprächspartnerin ist heute Julia Schwanewedel. Sie ist Professorin für die Didaktik der Biologie an der Uni Hamburg.
Hallo.
Sie hat sich für die neueste Ausgabe von Unterricht Biologie, erschienen im Friedrich Verlag, damit auseinandergesetzt, die Ungewissheit im Biologieunterricht thematisiert und diskutiert werden kann. Wir werden uns mit diesem Thema anhand von 5 Thesen befassen, die zentrale Bedeutung für den Biologieunterricht herausstellen. So, Ungewissheit, das habe ich auch ein bisschen empfunden vor diesem Podcast, weil ich nicht so ganz wusste, was mich heute erwartet und wie ich am besten durch dieses Thema führe. Kannst du für uns kurz zusammenfassen, was Ungewissheit überhaupt bedeutet und wie sie entsteht?
Ja, vielen Dank für deine Einführung. Und ja, Ungewissheit ist ein total komplexer Begriff und gleichzeitig ist er ziemlich unscharf. Im Alltag verwenden wir Ungewissheit, wir benutzen aber auch den Begriff Risiko oder Unsicherheit. Es gibt also ganz viele Begriffe. Alle Begriffe beschreiben eigentlich, dass die Details von bestimmten Situationen oder Phänomenen, dass die mehrdeutig sind, dass die komplex sind, dass die nicht vorhersehbar sind oder dass sie probabilistisch sind. Wenn wir den Begriff Ungewissheit verwenden, dann heißt es irgendwie immer, bestimmte Informationen, die sind nicht verfügbar oder die sind nicht konsistent, die sind so ein bisschen inkonsistent oder Menschen fühlen sich einfach unsicher, was ihren eigenen Wissensstand oder den Wissensstand im Allgemeinen angeht. Und wenn wir jetzt über Ungewissheit in der Biologie und im Biologieunterricht sprechen, dann bezieht sich das immer auf Wissen beziehungsweise Nichtwissen. Ungewissheit heißt also, wir wissen etwas nicht oder wir wissen etwas noch nicht oder wir wissen etwas nicht genau. Ungewissheit ist damit also immer begrenztes Wissen. Und zwar betrifft das sozusagen die Dinge, die in der Zukunft liegen, die Dinge, die uns jetzt aktuell betreffen, aber auch Dinge, die in der Vergangenheit liegen.
Also wir reden dann weniger von einem mulmigen Gefühl, sondern von einem Zustand unseres Wissens. In welchen Situationen begegnet uns denn solche Ungewissheit?
Na, im Moment, ganz aktuell, ist der Begriff der Ungewissheit total präsent. Also gesellschaftlich, auch in den Medien, ist er in den letzten Jahren auch deutlich populärer geworden. Er wird vielfach verwendet. Unter anderem globale Krisen wie der Klimawandel oder die Covid-19-Pandemie, die haben halt diesen Umgang mit Ungewissheit auch in den Naturwissenschaften, in der Biologie ganz stark in den Fokus der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Und wir können das vielleicht am Beispiel der Covid-19-Pandemie deutlich machen. Aber auch im Bereich des Klimawandels zeigt sich, dass Teile der Gesellschaft, einzelne Menschen oder auch Gruppen, dass sie das sehr irritierend finden, dass sich zum Beispiel Evidenzen in der Wissenschaft widersprechen. Oder dass Wissenschaftler auf Basis gleicher Daten ganz unterschiedliche Interpretationen machen oder dass unterschiedliche Schlussfolgerungen aus den gleichen Daten möglich sind. Und Ungewissheiten in Bezug auf Vorhersagen bestehen. Und ja, das so ganz konkret können wir das vielleicht am Beispiel der Masken machen. Innerhalb der Pandemie, da wurde ja vielfach die Wirkung von Masken diskutiert. Hier sind aus unterschiedlichen Daten zum Teil eben auch unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden. Ein weiteres Beispiel sind Wettervorhersagen. Also der Klimawandel verstärkt die Häufigkeit und auch die Intensität von Extremwetterereignissen. Und dadurch werden Vorhersagen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwieriger. Und das wiederum führt dazu, dass Menschen irritiert sind darüber, über diese Ungewissheit.
Das klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen negativ, aber du hast die These aufgestellt, dass Ungewissheit eigentlich gar nicht schlecht ist, sondern essentiell ist für die Naturwissenschaften. Sie ist der Motor, der die Wissenschaftler antreibt, hast du geschrieben. Wie treibt sie denn die Forschung an?
Ja, also zunächst einmal stimmt, das klang etwas negativ, das will ich jetzt gleich mal wieder gut machen. Die wichtigste Botschaft ist, dass Ungewissheit was total Normales innerhalb aller naturwissenschaftlichen Disziplinen ist. Das wird aber von Laien, und das war so vielleicht das Negative, das Bild, was viele Laien haben, die nichts mit Naturwissenschaften in ihrem Beruf zum Beispiel zu tun haben, wird das meist nicht so wahrgenommen. Also sowohl Schülerinnen als auch Schüler, wie auch gesamtgesellschaftlich, haben wir häufig ein Bild von Biologie, Chemie und Physik als so ganz präzisen, ganz klar definierten Disziplinen. Die Disziplinen, die häufen ganz viele Fakten an und die kennen quasi die objektive Wahrheit über unsere belebte und unbelebte Natur. Und genau dieses Verständnis hat auch mit dem Unterricht zu tun, wie er häufig zumindest stattfindet. Naturwissenschaftliche Themen werden ganz häufig so als fixe Wissensbestände unterrichtet und im Unterricht erscheinen die Themen oder die Naturwissenschaften dadurch so wie eine Reihe eindeutiger Antworten. Das wissen wir aus der Biologie, das aus der Chemie, das aus der Physik. Und was eigentlich entscheidend ist, ist nicht, dass Naturwissenschaften so eine Reihe von klaren Antworten ist, sondern wenn man genau hinguckt, dann ist das Kerngeschäft von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern, Fragen an die Welt zu stellen, an die belebte und an die unbelebte Welt zu stellen. Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler machen eigentlich genau das. Sie stellen Fragen über die Welt, über die belebte und unbelebte Natur und versuchen sie über empirische Untersuchungen zu klären. Und genau dieses Forschende, bei diesem forschenden Vorgehen entsteht an ganz, ganz vielen Stellen eben Ungewissheit.
Sprechen wir da dann immer von derselben Ungewissheit oder gibt es da auch verschiedene Formen der Ungewissheit?
Es gibt eben, hast du schon richtig rausgehört, das war im Plural. Im Prinzip haben wir verschiedene Formen von Ungewissheiten, die auftreten. Eine Ungewissheit, die man sich ziemlich gut vorstellen kann, ist die überwindbare Ungewissheit. Es gibt immer Dinge, auch in Bezug auf die Biologie, die wir gerade noch nicht wissen. Wir haben also Wissenslücken. Zum Beispiel über die genaue Ursache der Parkinson-Erkrankung oder warum wir Menschen rund ein Drittel unseres Lebens schlafend verbringen. Das wissen wir nicht. Und diese Ungewissheit ist aber überwindbar, weil wir können genau dazu Forschungsfragen stellen, Untersuchungen durchführen und versuchen, diese Ungewissheit, diese Wissenslücken zu überwinden. Das ist eine Form. Eine zweite Form ist eine technische Ungewissheit, die ist auch völlig normal in den Naturwissenschaften. Bei allen biologischen Untersuchungen, bei Experimenten treten zum Beispiel Messabweichungen auf. Und durch diese Messabweichungen sind viele Aussagen begrenzt. Auch das ist eine Form von Ungewissheit. Und last but not least, und das ist vielleicht die sehr schwer zu verstehende Ungewissheit, gibt es eine unüberwindbare Ungewissheit. Die geht also quasi gar nicht weg. Das heißt, einfach gesprochen, biologisches Wissen, all das Wissen, was wir haben, was wir durch Untersuchungen sozusagen erlangen, ist und bleibt immer vorläufig. Weil wir eben nicht wissen, wie zukünftige Forschung bestimmte Daten, bestimmte Theorien, unser derzeitiges Wissen verändern werden.
Hast du ein Beispiel für so etwas, das wir lange geglaubt haben, bevor wir was Neues gelernt haben?
Da gibt es richtig, richtig viele Beispiele in der Biologie. Eins aus der etwas neueren Zeit ist, dass zum Beispiel die Gensequenzierung, die so um das Jahr 2000 abgeschlossen wurde und entwickelt wurde, dazu geführt hat, dass man festgestellt hat, dass wir Menschen zu 90% mikrobiell sind und dass wir noch zu viel mehr Prozent aus Viren bestehen. Das heißt, wir Menschen sind quasi viele. Wir sind ein sogenannter Metaorganismus. Und diese Metaorganismusentdeckung, die hat wiederum ganz viele lange geltende Erkenntnisse, also ganz viel Wissen, was ganz lange Zeit vorgeherrscht hat, als sozusagen richtig, als gültig angesehen wurde, diese Entdeckung hat es wiederum verändert. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir immer davon ausgehen müssen, dass unsere Erkenntnisse sich sozusagen, dass sie widerlegt werden, dass wir zukünftige Forschungen, dass Beobachtungen, dass Daten dazu führen, dass der heutige Wissensstand sich sozusagen verändert. Das ist diese unüberwindbare Ungewissheit.
Aber genau diese Möglichkeit, unser Wissen zu revolutionieren, das treibt natürlich auch die ForscherInnen täglich an. Letztendlich ist das ja auch dann der Grund, wieso sie Experimente entwerfen, um ein Phänomen besser verstehen zu können. Und da denke ich jetzt natürlich, wenn wir überlegen, was bringt uns das im Unterricht sofort ans Experimentieren im Unterricht? Aber häufig so in meinen Erinnerungen an meine Schulzeit war es dann so, dass beim Experimentieren irgendwie von vornherein schon klar war, was passieren wird oder zumindest im Idealfall hätte passieren können. Da ist natürlich jetzt die Frage, sollen wir da mehr Ungewissheit zulassen? Kann es auch lernförderlich sein und die Motivation erhöhen? Oder führt das jetzt eher zu Frust bei Lernen, wenn nicht schon genau klar ist, das wird am Ende bei rauskommen?
Also du beschreibst da so ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir sozusagen, wenn Schülerinnen und Schüler eben nicht genau wissen, was herauskommt, so wie du das schreibst beim Untersuchen, beim Experimentieren, dann kann das natürlich zu Frust führen. Aber was ich ganz, ganz wichtig finde hier als Botschaft, das liegt vor allem daran, dass die Schülerinnen und Schüler von Anfang an ihres naturwissenschaftlichen Unterrichts, ihres Biologieunterrichts beigebracht bekommen haben, dass es in den Naturwissenschaften, in der Biologie meistens eine richtige Lösung gibt oder ein bestimmtes Ergebnis. Und genau das kann und sollte man aber auch aufknacken. Zum Beispiel, indem ich die Schülerinnen und Schüler von Beginn eigentlich des Fachunterrichts Biologie, in den meisten Bundesländern ist es ja in der 5. Klasse, ich kann aber auch schon in der Grundschule damit anfangen, indem ich immer wieder sie forschend lernen lasse. Sie also ganz selbstständig eigene Wissenslücken finden lasse, sie eigene Untersuchungen durchführen lasse und auch bei diesen Untersuchungen die Ungewissheit entdecken lasse. Und zum Beispiel, indem ich in der Klasse auch unterschiedliche Lösungswege oder unterschiedliche Lösungen diskutiere und nicht das Klassische, was wir häufig kennen, dass ich warte, na, wer hat denn jetzt die richtige Lösung? Also dieses Zulaufen immer auf diese eine Lösung, sondern dieses Diskutieren von Ungewissheiten, das Diskutieren von Lösungswegen und Lösungen wäre zum Beispiel etwas, was man von Anfang an üben kann. Und dann wäre meine These, und es zeigen auch einige Forschungsergebnisse schon, dass der Frust bei Schülerinnen und Schülern dann gar nicht so hoch.
Und jetzt erscheinen natürlich Experimente sehr naheliegend, aber gibt es auch andere Bereiche, in denen ich Ungewissheit veranschaulichen kann?
Ja, also besonders leicht ist es natürlich, wenn ich praktisch biologische Untersuchungen mache, ne? Das kann man sich vorstellen, weil da eben Schülerinnen und Schüler sehr, sehr selbstständig Ungewissheitsaspekte, Ungewissheitsformen entdecken können. Aber auch in anderen Kontexten und bei anderen Themen kann Ungewissheit im Biologieunterricht angesprochen werden. Zum Beispiel ein Klassiker, die Kontroverse im Bereich Evolution, die Erklärung von Lamarck und die Erklärung von Darwin zur Veränderung von Arten, ist ein gutes Beispiel für eine Konsensungewissheit in der Biologie. Wir haben in der aktuellen Ausgabe dazu einen spannenden Beitrag und da wird deutlich, dass zur damaligen Zeit, zu der das stattgefunden hat, Lamarck nicht einfach derjenige war, der falsch lag, sondern dass es durchaus ganz lange diese wissenschaftliche Kontroverse, also diese Ungewissheit dazu gab. Und auch neuere Erkenntnisse aus der Epigenetik zum Beispiel, die haben ja Lamarcks Aussagen nochmal wieder ins Blickfeld gerückt. Und da wird auch die stets vorhandene Vorläufigkeit aller Erkenntnisse deutlich. Und zwar ohne, dass die Naturwissenschaft irgendwie beliebig ist.
Darwin oder Lamarck, das sind ja jetzt schon recht alte Beispiele. Da könnte man jetzt meinen, okay, die Leute damals, die wussten es einfach nicht besser. Die hatten vielleicht auch keine so guten Messinstrumente und Techniken wie wir. Gibt es auch moderne Beispiele, dass Ungewissheit noch immer eine Rolle in wissenschaftlichen Kontroversen spielt?
Ich würde erst noch mal sagen wollen, dass die neuen Diskussionen zum Beispiel im Bereich der Epigenetik eben gerade zeigen, dass Lamarck und Darwin ja kein alter Hut sind. Den Beitrag, den wir in der Ausgabe zu Lamarck und Darwin haben, zu der Konsensungewissheit, zeigt ja gerade auf, dass es eben nicht darum geht, dass Lamarck es einfach nicht besser wusste und dass sie damals noch nicht die angemessenen Methoden hatten. In der Aussage steckt ja so ein bisschen so ein nicht ganz angemessenes Wissenschaftsverständnis. Also das, was viele denken. Also viele denken, früher wusste man noch nicht alles, heute weiß man halt alles besser. Und das ist aber schlichtweg falsch. Vielmehr ist es so, dass damals wie heute waren alle Erkenntnisse und sind alle biologischen Erkenntnisse immer die besten, die man aufgrund der empirischen Forschung, aufgrund der Untersuchungen hat. Dennoch bleiben die Erkenntnisse immer vorläufig. Das heißt, sie sind mit dieser unüberwindbaren Ungewissheit behaftet, weil sie durch zukünftige andere Erkenntnisse verändert werden können. Also das ist erstmal so ganz ganz zentraler Punkt, warum ich sagen würde, Lamarck und Darwin sind ja gar nicht so ein alter Hut.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen, so könnte man das im Unterricht thematisieren, auch so ein bisschen schon über die akademischen Kontroversen. Aber der Umgang mit Ungewissheit ist jetzt nicht nur für den Unterricht und für die akademische Forschung von großer Bedeutung, sondern zum Beispiel auch, wenn wir jetzt an die Verbreitung von Fake News denken, gerade in Bezug auf so naturwissenschaftliche Themen wie Covid-19, Impfung, Klimawandel. Da merken wir, dass es vielen Menschen schwerfällt, mit noch fehlenden oder sich scheinbar widersprechenden wissenschaftlichen Aussagen konfrontiert zu werden. Das hattest du ja auch ganz am Anfang bei deinen Einstiegsbeispielen schon angesprochen. Und dann sind natürlich Verschwörungstheorien oder so alternative Fakten dann oft sehr attraktiv, denn sie versprechen ja vermeintlich einfache Antworten auf richtig komplexe Fragen. Hast du Ideen, wie hier der Umgang mit Ungewissheit im Unterricht helfen kann, auch mit den komplexen wissenschaftlichen Themen, die uns im Alltag begegnen, besser umzugehen?
Ja, da würde ich als erstes sagen, wenn ich jetzt mir den Biologieunterricht vorstelle und wenn ich schon als Schülerin und als Schülerin im Biologieunterricht erfahre, dass diese Ungewissheit quasi völlig normal ist, dass sie zur Naturwissenschaft, zur Biologie dazugehört, dann denke ich eben vielleicht nicht an eine Verschwörung oder an unglaubwürdige Wissenschaft, wenn sich im Laufe mehrerer Wochen zum Beispiel die Erkenntnisse zum Tragen von Masken verändern. Dann kann ich nämlich erkennen, neue Untersuchungen, zum Beispiel mit mehr Probanden bei den Masken, mit anderen Probanden oder unter veränderten Bedingungen, wo man Masken trägt, haben halt schlichtweg andere Daten geliefert. Und diese anderen Daten führen dann zu neuen Erklärungen innerhalb der Wissenschaft. Und wenn ich nämlich erkenne, dass Ungewissheit zur Naturwissenschaft, zur Biologie dazugehört, dann kann ich Aussagen von so selbsternannten Aufklärern, wie wir sie in der Covid-19-Pandemie vielfach erlebt haben, auch im Netz, oder zur Unglaubwürdigkeit von Wissenschaft, dann kann ich die entzaubern als das, was sie sind. Das ist Populismus und Pseudowissenschaft.
Wie können jetzt vielleicht so ganz konkret, gerade auch wenn wir bei dem Beispiel Covid bleiben, die Thematisierung in einer Schulstunde aussehen?
Einige Beispiele habe ich ja jetzt schon bereits genannt, aber konkret zu Covid gibt es in der aktuellen Ausgabe auch einen Beitrag zur Ungewissheit in Bezug auf Simulationen zu SARS-CoV-2. In der naturwissenschaftlichen Forschung werden ja vielfach Simulationen als Werkzeuge verwendet. Zum Beispiel, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten vorherzusagen. Und wenn Phänomene sehr komplex sind, dann ist es eben erforderlich, dass Ungewissheiten im Rahmen der Simulation berücksichtigt werden. Unter anderem werden in so einer Simulation ja immer diese technischen Ungewissheiten berücksichtigt. Die werden auch in Simulationen, zum Beispiel zu Covid-19, zum Tragen von Masken, zur Ausbreitung von Viren, werden diese technischen Ungewissheiten auch dargestellt. Die werden zum Beispiel durch Näherungen, Konfidenzintervalle oder Wahrscheinlichkeiten dargestellt. Und auch so eine Simulation selber enthält Ungewissheit, weil sie ja ein Modell ist. Ein Modell, was die Realität abbildet, aber nicht die Realität selber ist. Das heißt, die Simulation kann nicht alles abbilden, was in der Realität der Fall ist. Das heißt, die ist eben auch, sie enthält eben auch Ungewissheit. Und bestimmte Ereignisse, das kann ich mit Schülerinnen und Schülern am Beispiel so einer SARS-CoV-2-Simulation ziemlich gut herausarbeiten, dass die unterschiedlichen Ergebnisse der Simulation eben auch einer Ungewissheit unterliegen. Wer infiziert sich? Wer ist Träger des Virus? Wer steht zufällig im Umfeld eines Trägers? Und so weiter. Auch hier haben wir Ungewissheitsaspekte, die in so einer Simulation mit Schülerinnen und Schülern wirklich entdeckt werden können und thematisiert werden können. Und dann neben so einer Computersimulation, zum Beispiel zur Ausbreitung von Viren, kann ich natürlich auch mit allen anderen Formen von Modellen mit Schülerinnen und Schülern darüber reden, wo ist eigentlich hier, sind hier Ungewissheitsaspekte enthalten.
Experimente und Simulationen sind ja eigentlich eine total super spannende Erfahrung für SchülerInnen, aber sie sind ja leider auch oft sehr zeitaufwendig, sodass sie dann doch oft eher sparsam eingesetzt werden. Gibt es auch andere Bereiche des Biologieunterrichts, in denen ich Ungewissheit als Teil der biologischen Forschung thematisieren kann?
Also da würde ich vor allem dafür plädieren, dass die Formen von Ungewissheit im Unterricht wirklich explizit benannt werden. Und das kann ich eigentlich kontinuierlich und immer wieder machen. Also kumulativ von der 5. bis zur 12., 13. Klasse kann ich das immer wieder tun. Und wenn es um das Wie geht, dann kann man eben verschiedene Konzepte eignen sich sehr gut. Konzepte wie das forschende Lernen oder auch die Arbeit, ne? Lamarck, Darwin, die Arbeit mit historischen Fallstudien eignen sich sehr gut, um Ungewissheitsaspekte aufzuzeigen. In älteren Jahrgangsstufen würde ich alle Kolleginnen und Kollegen wirklich animieren, zum Beispiel mal den Ansatz Adapted Primary Literature zu verwenden. Klingt jetzt kompliziert, heißt einfach, ich nehme Originalfachartikel, Originalartikel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu den Themen und passe sie vor allem sprachlich an, ich kürze sie. Und anhand solcher Fachartikel können Schülerinnen und Schüler relativ schnell den Umgang mit Ungewissheit in der Forschung kennenlernen, weil nämlich grundsätzlich in einem so einem Fachartikel immer die Grenzen einer Studie benannt werden, die Limitationen wird verwiesen, es wird auf Messungenauigkeiten, Wahrscheinlichkeiten hingewiesen. Das heißt, so ein Originalartikel eignet sich extrem gut, relativ knapp Ungewissheitsaspekte rauszuarbeiten.
Das hast schon selbst gesagt, das ist jetzt eher was für die höheren Stufen. Wie sieht es denn bei den jüngeren Klassenstufen aus? Was könnte ich mit denen machen?
Dazu haben wir uns auch was oder mussten wir uns ja auch was für die aktuelle Ausgabe überlegen. Und wir haben da für die 5. und 6. Klasse am Beispiel Nutztiere gearbeitet. Und an diesem Thema haben wir die Frage nach Ungewissheit aufgeworfen. Zum Beispiel heißt es denn fast hier im Biologie-Schulbuch, das Rind ist ein Nutztier. Und wir stellen die Frage, ob das eine unumstößliche biologische Gewissheit ist oder ob wir die Einordnung von Rindern als Nutztiere, von Schweinen als Nutztiere in Frage stellen können. Und last but not least, sowas wie Konsensungewissheit in der Wissenschaft oder auch philosophische Ungewissheit, die kann man eben auch durch kleine, knackige Methoden wie so eine Positionslinie, Standbilder oder die Vier-Ecken-Methode, dass Schülerinnen und Schüler sich in vier Ecken positionieren, ziemlich schnell auch in einer so einer Unterrichtsstunde realisieren.
Und die philosophische Ungewissheit, ist das dann genau diese Aussage, das Rind ist ein Nutztier oder kein Nutztier?
Genau, das wäre ein weiteres Beispiel. Die philosophische Ungewissheit ist und liegt so ein bisschen außerhalb der Naturwissenschaften, weil sie eigentlich Fragen, ethische Fragestellungen betrifft, die so ein bisschen rausgehen aus den Naturwissenschaften selber, aus der Biologie selber. Das heißt, Fragen, die wir nicht eindeutig mit richtig oder falsch beantworten können. Und das wäre das Beispiel mit den Nutztieren. Wir haben viele andere ethische Bereiche, zum Beispiel die Frage nach der Anwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft wäre auch so eine Frage, wo ich eigentlich mit Schülerinnen und Schülern herausarbeiten kann, dass man je nach zugrunde liegender Wertsetzung diese Frage eben auch sehr unterschiedlich beantworten kann. Und das, die philosophische Ungewissheit ist damit auch eine Form von Ungewissheit, die eigentlich nicht weggeht und wo wir eigentlich erkennen können auch mit Schülerinnen und Schülern, dass Menschen sich unterschiedlich entscheiden können.
Ja, wunderbar. Wir haben heute also gehört, Ungewissheit in Naturwissenschaften verstehen wir als begrenztes Wissen über Vergangenes, Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Dadurch ist Ungewissheit auch unheimlich wichtig, um die Forschung anzutreiben, denn Forschende wollen natürlich Antworten auf offene Fragen finden. Dass wissenschaftliche Erkenntnisse unvollständig oder vorläufig sind, ist aber völlig normal und kein Zeichen, dass etwas schief lief. Im Biounterricht können SchülerInnen dies erleben und begreifen lernen. Denn hier fördert die Auseinandersetzung mit Ungewissheit das Verständnis für Wissenschaft und regt zu eigenständigem Fragestellen und Forschen an. Das lässt sich, wie wir gehört haben, in zahlreichen Themenfeldern in den Unterricht einbauen. Einige Beispiele haben wir jetzt schon auch in diesem Podcast gehört und viele weitere gibt es in eurer neuen Ausgabe zu entdecken. Daher vielen Dank für die Einblicke in dieses spannende Themenfeld.
Bitteschön und viel Spaß beim Ausprobieren.
Das war Einfach unterrichten. Der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.